Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jeising.
Ich möchte euch alle herzlich begrüßen an diesem zweiten Sonntag nach dem Osterfest mit dem Wort für die neue Woche. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Wir haben einen wunderbaren Gott, der für uns sorgt, in jeder Hinsicht. Und daran will uns dieser Sonntag erinnern. Wir sind versorgt durch seine Güte und Barmherzigkeit, versorgt leiblich, aber vor allen Dingen versorgt durch den ewigen guten Hirten, Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, der im Himmel regiert und der für seine Schafe da ist, bis zum heutigen Tag. Ich möchte an diesem Sonntag mit Ihnen einen kleinen Streifzug machen, einen Streifzug durch die Natur, aber vor allen Dingen einen Streifzug durch die Bibel, dass wir darüber nachdenken, was es für uns heißt, dass unser Herr Jesus Christus unser guter Hirte ist. Wenn Jesus Christus den Menschen die Sorgen nehmen wollte und sie daran erinnern, dass es einen himmlischen Vater gibt, der für uns sorgt, dann hat er gerne auf die Natur verwiesen, auf das, was wir in Gottes Schöpfung vor den Augen haben können. Ich lese uns aus dem Matthäusevangelium aus Kapitel 6, wo Jesus sagt: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich darum auch sorgt? Und darum, warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn unser himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Der himmlische Vater weiß, was wir brauchen. Er ist es, der uns das Leben gegeben hat, der dieses Leben erhält bis zu dieser Stunde, und er ist auch der Einzige, der das wirklich kann. Spricht das nun gegen all das, was wir tun? Könnte man fragen, sollen wir nicht mehr säen, nicht mehr ernten? Sollen wir einfach darauf warten, dass Gott Brot vom Himmel fallen lässt, was er ja tun könnte? Sollen wir keine Gesundheitsvorsorge treffen? Etwa uns nicht versuchen, vor dem Coronavirus zu schützen, sondern sagen: Nun ja, es kommt, wie es kommt, und es kann sowieso niemand seinem Leben auch nur eine Elle, also auch nur eine Minute oder eine Stunde oder einen Tag zusetzen? Es ist Gott, der das alles bestimmt. Ja. Aber was Jesus hier meint, ist nicht etwa, dass er uns davon abhalten wollte, dass wir vernünftig sorgen oder uns vernünftig kleiden, sondern Jesus sagt: Sorgt euch nicht darum. Lasst nicht euer ganzes Leben, euer ganzes Denken, euer ganzes Sein davon bestimmt sein. Dreht euch nicht darum. Denn wenn ihr euch darum dreht, was werden wir essen? Was werden wir anziehen? Wie werden wir überleben? Wie bleiben wir gesund? Dann wird euer Blick von dem Wesentlichen weggelenkt. Jesus verweist als der Sohn Gottes auf den himmlischen Vater. Und er sagt, hört doch mal auf die Vögel. Hört, wie sie singen. Seht euch die Blüten an, die heute noch schön sind, aber morgen schon wieder verblüht. Und denkt daran, dass das alles euer himmlischer Vater geschaffen hat. Ihr aber seid viel wertvoller als sie. Seid ihr nicht viel kostbarer als sie? Fragt Jesus seine Zuhörer. Und eigentlich kann man darauf nur antworten, ja, aber natürlich. Wir sind kostbarer, in Gottes Augen erst recht kostbarer. Und so müssen wir sagen, bei allen Gefahren, die uns drohen, bei allem Mühen um Gesundheit, rechte Kleidung, wir haben das letztlich nicht in der Hand. Brauchen wir deswegen keine Ärzte? Doch, wir brauchen welche. Aber Ärzte können das Leben letztlich nicht erhalten und bewahren. Das kann nur Gott. Ärzte können nur so viel, wie es ihnen Gott ermöglicht. Wir können nur so viel, wie es uns Gott ermöglicht. Letztlich, zuerst und zuletzt, leben wir davon, dass er für uns sorgt. Dass er bestimmt, regiert, dass er uns das Leben geschenkt hat und dass er es auch erhält. Wir müssen uns auch in diesen Tagen immer wieder daran erinnern. Das, was Gott schon durch den Propheten Jesaja hat sagen lassen. Unser Leben ist wie Gras, das heute noch blüht und morgen ist es wieder dahin. Aber unser Leben ist doch wertvoll in Gottes Augen. Er, der himmlische Vater, schaut darauf und er hat es uns mit einem Sinn und einem Zweck gegeben. Und der Sinn besteht nicht darin, dass wir uns den ganzen Tag darum sorgen und drehen, wie wir es erhalten können, sondern dass wir auf den schauen, der es uns gegeben hat. Und dass wir den loben, der es uns geschenkt hat. Dass wir uns an ihm freuen. Die Bibel zeigt uns, dass der Tod, damit auch der Mangel, die Not, der Hunger, die Sorge durch die Sünde, das heißt durch das Getrenntsein von Gott in diese Welt gekommen ist. Der Tod ist also überall da. Und er könnte, wenn nicht Gott ihm Grenzen gesetzt hätte, viel schrecklicher regieren. Er könnte die ganze Welt zerstören, alle Schönheit nehmen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass Vögel singen, dass Blumen blühen, dass wir zu essen und dass wir zu trinken haben, dass wir zuallermeist sehr lange ein gutes Leben leben können. Darum sorgt nicht. Das ist das Erste, was Jesus uns sagt. Ich bin der gute Hirte, also dreht euch und in eurem Leben nicht nur darum, was ihr esst, was ihr anzieht, wie ihr euer Leben erhalten könnt, wie ihr eure Gesundheit erhalten könnt, sondern trachtet nach Gott, nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit, nach seiner Nähe. Dankt ihm für die Schönheit, dankt ihm für das Leben und dankt ihm, dass er euer Leben erhält. Während ich hier auf einer einfachen Wiese sitze, auf der gerade noch Schafe gefressen haben, werde ich von Jesus daran erinnert, wie viel Mühe sich Gott gegeben hat. Mit all dem, so eine einfache Wiese, das ist ein ganzes Ökosystem aus vielen verschiedenen Gräsern, aus zahlreichen blühenden und nicht blühenden Pflanzen, aber noch viel mehr aus Tausenden von Mikroorganismen, aus Käfern, Spinnen, die hier leben, die ihre Fäden spinnen. Es ist wunderbar. Schauen wir in das Kleinste hinein oder schauen wir einfach nur darüber? Jesus sagt, Gott hat sich mehr Mühe gemacht als all die vielen Weber, Schneider, Künstler, die für Salomo gearbeitet haben. Gott hat sich alle diese Mühe gemacht. Viel, viel mehr, als es Menschen auch nur machen können. Und warum? Er wollte uns daran erinnern, dass er der Vater ist, der für uns sorgt. Und dass wir, die wir viel mehr sind in seinen Augen als Gras, nun, dass er sich mit uns noch viel mehr Mühe macht, sich um uns noch viel mehr kümmert und ihm daran gelegen ist, dass wir leben, dass wir ihn kennen und dass wir gut leben und ihn damit ehren. Und so wie Gott sorgt bis ins Kleinste hinein, so sorgt er auch bis ins Größte, bis ins Weltall, bis zu den Sternen, wie er es durch den Mund von Jesaja sagen lässt. Wo es heißt, bei Jesaja im 40. Kapitel, wisst ihr denn nicht? Hört ihr es denn nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er, Gott, thront über dem Kreis der Erde. Und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet sie aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nicht sind. Und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren, und wie ein Wirbelsturm führt er sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott hat im Kleinsten geschaffen und sich viel Mühe gegeben. Und er hat im Größten geschaffen. Und nichts entgleitet ihm. Wie lässt er hier durch Jesaja sagen? All die Sterne am Himmel, sie alle kennt er mit Namen. Ihnen allen gibt er Lauf und Bahn. Und du? Solltest du denken, dass er nicht auch dich im Blick hat? Nicht auch für dich sorgt, dich kennt, dich will, den Weg und Lauf deines Lebens? Sollte dir also irgendetwas zustoßen, irgendetwas geschehen, was nicht an ihm vorüberging, was nicht er weiß und er will? So sollen wir also mit dem Blick auf das, was Gott geschaffen hat und wie wunderbar er es geschaffen hat, daran denken, dass er auch der Mächtige ist. Und dass er die Fäden auch in der Hand halten kann und in der Hand hält. Und dass ihm nichts entgleitet. Schon gar nicht dein und mein Leben. Wir sind von ihm getragen und gehalten. Wir haben einen herrlichen Herrn. Wunderbar. Weißt du nicht? Hast du es nicht gehört? Weißt du es nicht vom Anfang der Welt? Es kann doch gar nicht anders sein. Dieser Herr, der alles gemacht hat, der erhält es auch. Bis jetzt. Bis zum heutigen Tag. Dir zu gut. Also vertraue ihm. Sei ihm dankbar. Hoff auf ihn. Denn er hat große Freude daran, denen, die auf ihn hoffen, auch neue Kraft zu geben. Sie zu beschenken. Er widersteht den Hochmütigen, die denken, sie brauchen Gott nicht, aber den Demütigen, den Schwachen, denen, die wissen, dass ihr Leben ganz von ihm abhängt und die ihm vertrauen, denen gibt er Gnade. Gerne, auch dir. Kommen wir einen Schluss noch einmal zurück zu Jesus Christus, unserem guten Hirten. Der Apostel Paulus erinnert uns im 8. Kapitel des Römerbriefes daran, wie die Dinge zusammenhängen. Wir haben einen Gott, einen himmlischen Vater, der für uns sorgt. Und der hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, um uns die größte Sorge abzunehmen. Nämlich, dass wir Kinder, dass wir Freunde Gottes werden können. Ich lese uns aus dem 8. Kapitel ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das größte Geschenk Gottes, das ist, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Dass er uns gerettet hat, versöhnt mit Gott. Dass wir ewiges Leben haben. Auch wenn unser leibliches Leben ist wie Gras, das heute noch blüht und morgen schon verdorrt, so haben wir doch ewiges Leben, Leben in Gott, das uns niemand nehmen kann, durch Jesus Christus. Der, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und so schenkt er uns natürlich irdische, leibliche Versorgung, Schutz, Beistand. Aber noch viel mehr schenkt er uns ewiges Leben, ewigen Schutz, ewigen Beistand. Er hat uns nämlich dazu bestimmt, dass wir dem Bild seines Sohnes gleich sein sollen. Das heißt nicht, dass wir aussehen wie Jesus damals, sondern das heißt, dass wir die gleichen Rechte, die gleiche Liebe, den gleichen Platz im Himmel haben wie der ewige Sohn. Dass wir bei Gott geliebt, angenommen, getragen sind wie der Sohn. Wer kann die Auserwählten Gottes jetzt noch beschuldigen? Wer könnte sie noch verdammen? Jetzt steht der gute Hirte für uns ein. Der, der für uns gestorben ist, ja, der auch für uns auferweckt ist. Der zur Rechten Gottes sitzt und der für uns eintritt. Er, der für uns seine Schafe sorgt, sich kümmert, dass wir auch ans Ziel kommen. Dass wir jetzt hier das Gute haben, aber vielmehr, dass wir das ewige Gute haben. Getragen, geliebt, durchgetragen. Bis zu ihm. Ich wünsche mir, dass wir diese Zuversicht, diese Gewissheit mit einer gewissen Selbstverständlichkeit im Herzen tragen könnten. Offenbar ist das ja nicht so selbstverständlich, sonst müsste Jesus uns nicht ermahnen, uns nicht zu sorgen. Wir müssen immer wieder daran erinnert werden, was Christus für uns getan hat. Aber es kann doch und soll doch in unserem Herzen wohnen, sodass wir nicht von Angst vor dem Tod, vor Verlust bestimmt sind, sondern von der Freude an den schönen Dingen dieses Lebens, solange wie wir sie genießen können. Der Freude an der Liebe Gottes, der Freude daran, sein Kind sein zu dürfen und ewig auserwählt zu sein. Freude am Kleinen, Freude am Großen und das zusammen. Darum das Letzte. So lasst uns nun aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So sagt es der Hebräerbrief im 12. Kapitel. Damit wir diesen Glauben und die Selbstverständlichkeit des Glaubens, den schlichten, den einfältigen, ja, den Glauben eines Schafs haben können, brauchen wir das Schauen auf unseren Hirten. Schauen auf Jesus, der für uns gelitten hat am Kreuz, der für uns auferstanden ist, der regiert. Darum schauen wir nicht auf den Mangel, wir schauen nicht zuerst auf die Bedrohung, wir schauen auch nicht zuerst und dauernd nur die Nachrichten, sondern wir richten unseren Blick auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, auf den Herrn Jesus Christus, der der gute Hirte ist, der seine Schafe kennt, auch dich und mich. Und er will, dass wir auch seine Stimme kennen und hören und ihm nachgehen und ihm treu sind. So will er dein und mein Leben bewahren. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, meines Glaubens, zu dir beten wir. Und wir kommen zu dir mit unserem ganzen unsicheren, sorgenden Herzen. Du weißt ja, wie oft wir uns um die Dinge dieses Lebens viel mehr drehen als um alles andere. Wie oft wir vergessen, dass wir einen Herrn im Himmel haben, der für alles sorgt. Darum wollen wir dir heute danken. Danken, dass wir leben dürfen. Danken für die herrlichen Tage dieses Frühlings. Danken für die wunderbare Schöpfung, die du gemacht hast. Danken, dass wir das alles sehen dürfen, dass wir das alles erleben, dass wir dich, unseren wunderbaren Herrn, haben. Lob und Preis sei dir dafür. Wir bitten dich, öffne uns jeden Tag wieder die Augen für all die Schönheit, die du geschaffen hast. Aber vor allen Dingen, mach unser Herz bereit, über all dem irdischen Leben nicht das Ewige zu vergessen. Nicht dich, unseren Vater, der uns das alles gegeben hat. Stärke unseren Glauben. Schenk es uns, dass wir auf dich, Herr Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens schauen können. Wir wollen dir danken, dass du dein Leben für uns gegeben hast, gestorben bist am Kreuz für uns. Wir wollen dir danken, dass du auferstanden bist und gezeigt hast, dass du der Lebendige bist, der ewig lebt. Und das gilt, dass du lebst und wir auch leben sollen. Lieber Herr, wir kommen auch mit unseren Anliegen zu dir. Wir bitten dich, Herr, gib denen, die uns regieren, Weisheit, Kraft, die rechten Entscheidungen zu treffen, das Gute für unser Land zu tun. Wir bitten dich auch für die, die besonders unter der jetzigen Situation leiden, sei es, dass sie erkrankt sind, sei es aber auch, dass ihr Leben durch die Umstände der Corona-Krise stark betroffen ist, dass du ihnen beistehst, für sie sorgst, dass auch sie erkennen, dass sie einen himmlischen Vater haben, der sie lieb hat. Lieber Herr, wir bitten dich, dass du hilfst, dass die, die forschen und fragen, nach Medikamenten oder Impfstoffen suchen, das Rechte finden. Wir bitten dich, dass die, die in dieser Zeit besonders gefordert sind, sei es in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, dass du ihnen beistehst, sie stärkst, ihnen Mut und Kraft gibst, aber auch, dass du sie selber bewahrst, dass sie nicht ernsthaft erkranken. Lieber Herr, wir bitten dich, steh auch denen bei, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, die in Einsamkeit, im Gefängnis oder sonst in Angst oder Bedrückung leben. Schenke auch ihnen, dass sie aufschauen können zu dir, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und so legen wir dir alles hin und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun lebt im Frieden und mit dem Segen unseres Gottes. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und Stiftungen unter www.eghr.de.